ich bin selber einfach ein Kind zu fütteln. Und ich finde, Sprache an und für sich ist einfach ein Spielplatz. Und ich spiele sehr gerne mit dieser Sprache. Und das ist häufig ein Auslöser nachher für eine Geschichte.
Die Eier sind hoffentlich gefärbt, die Jockeyhase gekauft und die Nestchen vorbereitet. Dieses Wochenende ist Ostern und genau über das Fest wollen wir heute reden. Mein Name ist Sheila Matti und meine bessere Hälfte ist heute Sibyl Hartmann. Sibyl, wie geht's dir so?
Gut, danke. Schön mit dir und mit unserem Gast auch mal wieder draußen zu hocken, vor allem beieinander zu hocken.
Genau, bevor wir zu unserem Gast kommen, wollte ich dich zuerst kurz fragen, bist du ready für Ostern?
Hey, im Fall absolut und überhaupt nicht. Ich bin wirklich so die Sorte von Mami, die jetzt schon irgendwie heute mal wegen dem Podcast hat darüber nachgedacht, wo ist das Osternestchen auf dem Estrich? Ich hoffe, ich finde es noch und muss mir dann noch fieberhaft überlegen, wie sie nächste Woche noch besorgen für dass Demis Töchter gleich noch ein schönes Osternestchen hat.
Genau, über diesen Brauch, über das Osterfest, über die Eiersuche und eben auch über Osterhasen wollen wir heute reden bei BZ aus der Box. Hier am Anfang kurze Warnung für alle Eltern, die das mit ihren Kindern hören. Heute tun wir den Osterhasen ein bisschen entzaubern. Wir wollen nämlich unter anderem darüber reden, ob es okay ist, dass man dem Kind erzählt, dass es so einen Osterhasen gibt und wie viele Lügen vertragen eigentlich Kinder in der Erziehung. Und damit wir diese Themen ein bisschen fundierter diskutieren können, haben wir uns einen Gast gesucht, der sich mit Kind auskennt, vor allem mit der Fantasie von Kind. Heute bei uns im nicht virtuellen Studio, sondern wir sitzen mitten in der Stadt, deswegen auch ein bisschen der Hintergrundlärm, ist der Kinderbuchautor Lorenz Pauli. Lorenz, schön bist du heute da.
Herzlich ich bin gerne gekommen. Merci für die Einladung.
Ja, bevor wir jetzt über Ostern reden, wollen wir jetzt zuerst noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Die Liste von deinen Kinderbüchern, die ist wirklich ewig lang. Und die Liste mit den Auszeichnungen, die du dafür hast bekommen, die ist noch viel länger oder mindestens so lang. Du schreibst auffallend oft über Mäuse. Fast in jeder Kindergeschichte kommen Tiere vor. Und jetzt wollen wir von dir wissen, welches Buch müssen Eltern oder Erzieherinnen und Erzieher oder Lehrerinnen und Lehrer unbedingt kennen von dir?
Ui.
So eine richtig schwierige Frage zum Einstieg.
Ja, das ist furchtbar. Also, welches muss man kennen? Also, das meist verkaufte, das meist geliebte, glaube ich, ist Mutig, Mutig. Muss man das kennen? Nein, man muss eigentlich keines von diesen Büchern wirklich kennen. Am meisten am Herzen liegt mir eines, das nicht so eine Resonanz gefunden hat. Zum Mitnehmen heisst es. Das ist von mir aus gesehen die lustigste Geschichte, die ich bis jetzt gemacht habe.
Und kannst du ganz kurz sagen, um was es geht?
Der Herr Schnippel, der hat einen Apfelbaum und hat ganz viele Äpfel. Und der tut der Äpfel für raus zum Mitnehmen. Und dann ist der Zettel plötzlich nicht mehr bei den Äpfeln, und, sondern auf seinem Velo. Und dann nimmt jemand das Velo mit. Und der Zettel fliegt weiter auf ein Bänkchen. Und der Dr. Bitter kommt und nimmt das Bänkchen mit. Es ist eine wirre Geschichte, die am Schluss relativ gut ausgeht. Nein, sie geht sehr gut aus, weil am Schluss hat Frau Asperilla den Zettel am Rücken und der Herr Schnippel nimmt Frau Asperilla mit. Ach, zum Mitnehmen.
Gott sei Dank. Also jetzt vor der ersten furchtbaren Frage vielleicht zur zweiten, ein bisschen einfacheren Frage. Du hast ganz lange als Kindergärtner geschafft und bist mittlerweile nur noch am Kinderbücher schreiben. Warum tust du mittlerweile lieber Bücher für Kinder schreiben, als mit Kindern zusammen arbeiten?
Oh, ich genieße es einfach, die Schocki-Seite zu haben. Es ist wirklich so die schönen Momente, die ich jetzt habe. Nicht die Knochenbüts, die ich im Kindergarten hatte, wo ich denke, das ist eine wahnsinnig wichtige Arbeit. Jetzt habe ich nicht mehr so viele Knochenbüts, sondern ich habe die leuchtigen Kinderaugen. Das ist wirklich viel schöner noch. Und beides hat einfach schlicht nicht mehr Platz gehabt. Ich habe mich müssen entscheiden, weil der Tag ist zu kurz geworden.
Leuchtige Kinderaugen gibt es auch beim Thema Ostern. Da wollen wir jetzt wieder darauf zurückkommen. Du hast zwei Bücher über Eier. Das eine ist ein Buch, wo ein kleiner Vogel ein riesengroßes Ei ausbrütet. Und das andere Buch ist eins, wo eine Maus Eier von Vögeln oder von anderen Tieren ausbrütet. Das ist eine sogenannte Eierkita. Eine sehr lustige Geschichte. Warum hast du nie eine Geschichte über Osterhasen geschrieben?
Der Osterhase ist irgendwie besetzt für mich. Das ist in jeder Familie wieder ein anderes Thema. Also immer wieder das Gleiche eigentlich. Der Osterhase ist der, der die Eier bringt. Oder manchmal auch das BMX-Velo, je nachdem, was ansteht. Und das ist ein Ritual, das mir gefällt, dass es eben in jeder Familie wieder ein bisschen anders läuft. Und nicht so über eine Leiste geschlagen ist. Und ich will das nicht torpedieren. Ich will, dass das in jeder Familie anders bleibt.
Du hast gesagt, jede Familie hat ihren eigenen Osterhase, ihren eigenen Osterbrauch. Du hast ja auch zwei Kinder, mittlerweile Teenager, ja. Emil und Lucia. Wie habt ihr Ostern gefeiert? Was ist euer Osterhase?
Wir sind fast immer im Ferienhäusli für Ostern. Und meine Frau steht ja am Morgen um 5 Uhr auf. Tatsächlich immer noch für eine 16-Jährige und eine 18-Jährige. Morgen um 5 Uhr auf. Inzwischen muss sie zwar eigentlich um 7 Uhr aufstehen, die Kinder kommen sowieso erst um 10 Uhr aus den Federn. Und geht Eier verstecken. Ich darf bleiben liegen. Ich darf nachher sogar helfen suchen. Und ringsherum um das Ferienhäuschen gibt es so viel Versteck, dass es nach wie vor einfach lustig und lustvoll ist, einander dort Eier abzujagen und am Schluss zu schauen, wer hat jetzt welchen Hase gefunden. Und ja.
Klingt, als gäbe es dort fast genauso viele gute Verstecke wie hier, wo wir jetzt gerade sind. Auf der Brache, mitten in Lorraine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hast du einen guten Tipp für ein Versteckchen, Lorraine, so wenn es deine Frau amix macht?
Also ihre Spritzkanne ist sehr gut. In dem, im Ausguss, im Zug von der Spritzkanne, wenn man das man muss es von innen gegen außen aufstossen und nachher dort einfach so genug drücken, dass es bleibt stecken.
Das ist richtig gemein, nicht?
Es muss gemein sein, irgendwo. Und es ist uns also auch schon passiert im Ferienhäuschen, dass wir nach einem halben Jahr noch leere Alufolienfötzeli gefunden haben von Schokoeiern, die wir versteckt haben, die inzwischen die Maus eben die Eier gefressen hat.
Also tatsächlich, kommt wirklich auch bei euch, ist die vorgekommen, die muss nicht nur mit der Geschichte.
Ich habe es auch wirklich mit den Mäusen, ja.
Ich glaube, eine Gießkanne wäre für Chloe noch ein bisschen schwierig, oder?
Die ist mittlerweile 4, das ist meine Tochter, das darf man nicht unterschätzen. Aber Sheila, ich glaube, du hast noch ein viel besseres Versteck gehabt, mal als Kind, als die Spritzkanne, wenn die natürlich recht gut ist.
Ja, also eben, wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten, ein bisschen Geschichten austauscht. Und bei uns war das so, dass meine Eltern irgendwann keine Lust mehr hatten, eben sehr, sehr früh aufzustehen und das zu verstecken. Und haben gefunden, ja, wenn euch das so wichtig ist, dann macht das untereinander. Übrigens, ein guter Tipp an alle Eltern, die zuhören, wenn ihr irgendwann keine Lust mehr habt und die Kinder genug alt sind, so ein bisschen Challenge reinbringen. Und dann habe ich immer das von meinem Bruder versteckt und er immer das von mir. Und einmal habe ich sein Nestchen, also wirklich so, wie man es kennt, mit Jockeyhase, mit Eiern drumherum, habe irgendwie in 4-5 Schichten Plastik eingepackt und einen grossen Blumentopf genommen und das einfach rein und die Erde drüber. Und er war immer so der Profisucher der Familie gewesen und hat wirklich die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt und am Schluss ist nur noch der ominöse Blumentopf mitten auf der Terrasse gestanden und er ist fuchsteufelswild geworden. Und er hat gesagt, wenn der Schokolade da drin ist, dann isst ihn nicht, dann ist er dreckig, was ist das für ein blödes Versteck? Und ich finde es also immer noch, heute auch noch, eines der besten Verstecke, die ich je gemacht habe, im Blumentopf.
Ja, aber dann müsstest du jetzt noch ärgern können. Das zählt doch auch noch, oder? Das kommt doch auch nicht dazu. Ja, ich würde sagen, können wir von der spassigen Seite, von Ostern, mal so ein bisschen zur ernsthafteren Seite, nämlich zu dem ganzen Thema, dass wir unseren Kindern ja eigentlich wie so eine kleine Lüge mitgeben, wenn wir ihnen sagen, der Osterhase gibt es ja nicht. Wie hast du das bei deinen Kindern gehandhabt? Wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo sie es herausgefunden haben, oder wie ist das bei euch abgelaufen?
Das ist schräg. Das weiss ich gar nicht, wenn sie es herausgefunden haben, dass es ihn nicht gibt. Es ist, glaube ich, so wie in vielen Familien, dass das so ein leiser Zweifel ist am Anfang. Was mich dünkt, wir Erwachsenen müssen noch nicht reagieren auf diesen leisen Zweifel, sondern dürfen dort wirklich noch weiter in aller Ernsthaftigkeit bei dieser Geschichte bleiben. Und dann wird der kleine Zweifel irgendwann mal grösser und dann fängt so das Hin- und Her-Kippen an, das wir ja auch gut kennen von den Kindern. Mal in dem mal total in der Realität, mal völlig im mystischen Denken, das Hin und Her. Das ist, glaube ich, nicht ein klarer Brauch. Auch bei unseren Kindern war das, glaube ich, nicht ein klarer Brauch gewesen, wenn sie das haben gemerkt haben.
Wahrscheinlich hat es der Emil irgendwann gecheckt und noch etwas mitgemacht, damit Lucia dranbleibt am Ball.
Das könnte jetzt noch sein, ja.
Aber hast du jemals wirklich das Gefühl gehabt, oder ist dir der Gedanke gekommen, oh Moment, also eigentlich lügen wir ja mit dem unsere Kinder an?
Nee, für mich ist das ganz weit weg von der Lüge. Das ist für mich ein Flunkern, ein Geschichten erzählen halt eben auch. Wir machen das ja viel, also sei es mit Zwergen oder so, die halt für die Kleinen wirklich eine Realität sind. Ich will das alles nicht torpedieren. Mir ist das wichtig, dass wir in einer Welt leben, die einen Zauber hat. Da komme ich mir nicht wie ein Lügner vor.
Und jetzt noch eine Frage an dich als Pädagoge. Was hat das Flunkern für eine Funktion?
Es eröffnet Welten. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen grossspurig, wenn ich das so sage. Aber ich habe das Gefühl, es tut den Kindern einfach auch eine Welt auf und katapultiert ja auch uns Erwachsene wieder zurück in so eine Welt, wo wir eigentlich manchmal auch bedauern, dass wir sie verloren haben. Also wir würden ja vielleicht manchmal auch noch gerne an eine Zahnfee oder an einen Sammy Klaus glauben.
Ja, also ich muss sagen, als ich das erste Mal mit meiner Tochter Weihnachten gefeiert habe und der Osterhase, und dass sie schon so die nostalgischen Gefühle aufkommt, hat Weihnachten und das alles wieder ganz eine andere Bedeutung bekommen. Das kann ich schon bestätigen, dass das so wieder auf ist gekommen. Und so das Kribbeln, oh, jetzt kommt der Osterhase und wo ist echt das Nest, das kann ich wirklich sehr gut wieder nachvollziehen. Der kommt wieder in mir auf.
Und trotzdem ist es ja doch eine Frage, die sich, glaube ich, sehr, sehr viele Eltern stellen. Also ich habe ja selber kein Kind, aber ich habe eine Patentochter, ein Gotti-Mädchen, die gerade jährig geworden ist. Und da ist man sich jetzt auch schon am Fragen, hey, die Milchzähne, die jetzt noch so schmerzhaft rausdrücken, wenn die mal rausfliegen, machen wir das mit der Zahnfee? Oder ist das irgendwie ja doch ein bisschen angeschaut? Und wenn Weihnachten ist und sie das Vater begreifen, sagen wir, das Christkindli hat Geschenk gebracht? Oder sind wir einfach bodenböse ehrlich und sagen, du bekommst jetzt das vom Gotti und das vom Papi und das vom Grossi? Also ich glaube, das stellt man sich schon als Eltern, die Frage, oder?
Ja, also bei uns hat es jetzt das Christkindli nie gegeben. Irgendwo bin ich auch noch froh. Es ist ein logistischer Hosenlupf, den man da machen muss, dass Gott zwar kommt, aber sie bringt kein Geschenk, sondern muss das irgendwie hinter dem Rücken nachher den Eltern geben, was dann wiederum in Schaft räumen für das Christkindli, das irgendwo auch im Schaft hockt, das zur richtigen Zeit kann bringen. Ja, man fragt sich das sicher auch, bei welchen von diesen Sachen macht man mit und bei welchen nicht. Also so wie man sich auch bei Halloween fragt, muss ich da mitmachen oder kann ich jetzt einfach sagen, das entspricht mir nicht und das gehört nicht in mein Haushalt und in mein Weltbild. Wir überlegen uns das alles, was wir den Kindern mitgeben und was nicht. Und ich finde das schön, wenn wir unsere Geschichten, unsere Bilder, unsere Fantasien haben innerhalb der Familie.
Aber ja, ganz provokativ hätte jetzt sagen können, eigentlich machst du das mit deinen Geschichten auch ein bisschen. Du findest Charaktere, du findest Müsli, die reden können. Und du hast ja ein Buch, wo eine Leopardin, die auf ein Müsli aufpasst, im Zoo. Ist ja eigentlich, wenn ich ganz böse sein will, ist ja auch eine Lüge, oder?
Absolut, ja. Also wenn wir Geschichten schreiben, oder wenn ich Geschichten schreibe, dann passiert dort reihenweise Zeug, die es eben gar nicht geben kann. Das ist kein Mangel von der Geschichte, sondern ich denke, das ist gut, das interessiert auch. Und ich habe nicht den Anspruch, ein Lexikon zu schreiben.
Ich habe mich im Vorfeld von diesem Podcast ein bisschen mit dieser Frage beschäftigt. Darf man Kind anlügen? Darf man Kind nicht anlügen? Ist der Osterhase überhaupt eine Lüge an sich? Ich habe ein paar sehr, sehr spannende Studien dazu gefunden. Ich weiss, Studien sind mal mehr, mal weniger spannend. Ich habe sie spannend gefunden. Bevor ich noch erzähle, was das die Wissenschaft zu dieser Frage denkt. Lorenz, deine Meinung habe ich schon. Jetzt habe ich hier aber noch eine Mutter neben mir sitzen, die eins zu eins aktuell mit diesem Thema konfrontiert ist. Sie bin wie oft lügst du deine Tochter im Alltag an?
Also jetzt geht so eins zu eins anlügen, das probiere ich natürlich nicht. Eben der mit dem, wenn du jetzt aus ist, ist, dann gibt es morgen schönes Wetter. Also das finde ich einfach mal weit hergeholt. Und es stimmt ja auch nicht. Und ich glaube, das ist dann so eine andere Art von... Oder eben, es geht dann für mich eher ins Lügen rein, als in die mit dem Osterhase. Aber ich habe mir das selber gar nicht überlegt. Ich habe eine Freundin, die hat mir das wirklich erzählt. Die hat den Gil, der gleich alt ist wie meine Tochter, auch Ferien. Und die hat gesagt, ich kann das dem nicht sagen, dass es den Osterhase gibt. Aber ich finde eben auch, das, was du gesagt hast mit diesen Bildern, die es kreiert, finde ich, kann man den Kindern einfach auch helfen, etwas zu verstehen. Eben, zum Beispiel, ja, diese Woche einen Hexenschuss gehabt. Und habe das dann wirklich echt ganz konkret mit Hexen erzählt, die in diesem Rücken hocken. Und hat sie gefragt, ob es eine gute oder böse Hexe sind. Nein, das sind jetzt wirklich halt die bösen Hexen. Und dann bin ich zum Physiotherapeut und dann hat so meinen Rücken geschüttelt. Und dann habe ich gesagt, ja, der hat so lange geschüttelt, bis es dann schlecht ist worden. Und jetzt sind alle raus bis auf anderthalb. Und heute Morgen ist sie dann aufgestanden und hat ihrem Papa erzählt, dass die Mama jetzt nur noch anderthalb Hexen im Rücken hat. Und das ist ja dann so ein Mittel, für etwas zu verstehen. Und das finde ich bezaubernd. Und finde auch bezaubernd, dass sie das als erwachsene Person, als Mutter da verleben. Und Alltagslügen oder wie man es immer nennen darf benutzen, um in die Fantasie hineinzukommen. Und dann sehe ich die Hexe in meinem Rücken. Oh, die anderthalb die Hexe, die einen abgeschnittenen Besen hat. Wo nur noch die Hälfte des Besen, Gott sei Dank, da ist.
So erklärt man den Kindern Hexenschuss.
Jetzt kommen wir zum Nierenstein.
Ja, wie würdest du das erklären? Ja,
nein, ich würde jetzt glaube nicht auf die Zwerge kommen, die dort irgendetwas am Abbauen sind und Diamanten oder was auch immer finden. Nein, ich glaube, Nierensteine sehen gar nicht so schön aus. He?
Das spielt nein, ja keine Rolle, das kann man erfinden, oder? Oder wie die aussehen? Vielleicht sind es ja tatsächlich Kristalle.
ihr seid da schon super, ihr nehmt es schon ein bisschen vorweg. Und zwar, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, darf man Kinder anlügen oder nicht, dann muss man ganz klar unterscheiden. Nämlich zwischen diesen Alltagslügen, eben so Sachen wie, wenn du jetzt nicht mitkommst, lasse ich die einfach da. Das würde man ja nie machen, oder? Aber das sagt man manchmal, damit sie halt mitkommen. Und so Sachen wie, der Osterhase hat das Nest gebracht. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Sachen. Und zum Ersten zu diesen Alltagslügen habe ich eine Studie gefunden von der Technischen Universität Singapur, wo sie 379 junge Erwachsene befragt haben. Und sie haben sie gefragt, hey, wie sind deine Eltern mit dir umgegangen? Bist du bei dir viel so eben die Notlügen, die funktionalen Lügen gebraucht worden? Und wie gehst du heute damit um? Die Studie sagt ganz klar, wenn du als Kind oft mit dem konfrontiert worden bist, also wenn du echt oft angelogen worden bist, lügst du auch öfters, wenn du erwachsen bist. Was ja logisch ist, oder? Wie lernen Kinder? Indem sie Sachen nachmachen. Weiss nicht, Lorenz, gibt dir das zu denken? Würdest du jetzt irgendetwas anderes machen? Oder du nickst so?
Nein, ich glaube, ich würde nichts anderes machen. Also ich glaube, die Logine, die ich den Kindern auftischt habe, ich besinne mich nicht, dass das irgendetwas Fieses wäre gewesen, wo ich jetzt das Gefühl hatte, nein, das hätte ich nicht sollen. Also jetzt zum Beispiel der mit dem, man muss heimgehen und nachher sagt Mutter oder Vater einfach, also, Ade. Und sie geht ja nachher gleich nicht. Das habe ich nie gemacht, weil es mir eben dünkt, das ist die Macht ausgespielt. Oder dann soll es die Mutter oder der Vater wirklich aushalten, mal selber wirklich zu gehen und zu schauen, ja, für wen es jetzt schlimmer ist. Nein, ich glaube, mir ist es noch wohl mit den Sachen, die ich den Kindern aufgetischt habe, als sie kleiner waren.
Hast du jetzt so zwei ehrliche Kinder in diesem Fall?
Manchmal allzu ehrlich. Es sind wirklich zwei ganz offene. Wir haben ja jetzt mit der 16-Jährigen und dem 18-Jährigen immer noch sehr gute, offene Gespräche. Klar sagen sie uns nicht mehr alles. Klar ja, hat man sein eigenes Leben. Aber es gibt gerne noch die wirklich guten Momente an einem gemeinsamen Nachttisch, wo wir einfach offen miteinander können reden können. Und das fängt total.
Das ist schön.
Ja, kommen wir von den Lügen, von den Alltagslügen vom Osterhass zurück zu deinen Geschichten. Kannst du uns erzählen, wie entwickelst du so eine Geschichte? Wie entstehen die Ideen? Was ist das Wichtigste? Oder wie sieht es aus, wenn du dir eine Geschichte setzt?
Ich mache im Moment auf Instagram jeden Tag einen Spruch und einer, der mir einen Tag durch den Kopf ist, ob ich den oder den herren will, woher kommen eigentlich die Ideen und woher kommt es, wenn sie nicht kommen. Und das ist etwas, wo ich immer wieder an diesen Punkt komme. Ich probiere und probiere und probiere und es entsteht nichts. Also ich arbeite recht viel eigentlich für die Lead-Tasten. Und ich weiss eigentlich noch nicht, nach all diesen Jahren, nach 50 Büchern, ich weiss eigentlich noch nicht, was das Muster eigentlich ist, wie das man genau zur Geschichte kommt. Es ist jedes Mal wieder anders, es ist jedes Mal für mich auch wieder überraschend. Häufig ist es so, dass es mit Arbeiten zu tun hat. Es ist wirklich ein Knochenbütz, wo eben nicht immer eine, die von Erfolg gekrönt ist. Ich arbeite viel mit Mindmap, ich schaue anderen auf das Maul. Ich bin selber einfach ein Kind zu füddeln. Und ich finde, Sprache an und für sich ist einfach ein Spielplatz. Und ich spiele sehr gerne mit dieser Sprache. Und das ist häufig ein Auslöser nachher für eine Geschichte.
So eine Sprachspielerei hast du ja im Vorfeld schon kurz gebracht, über Osterhase.
Ja gut, das ist eigentlich aus einem der Bücher. Aus der kleinen Kuh mit Wanderschuhen ist das, glaube ich. Der Osterhase im Gomfiglas spielt Eishockey mit sich allein.
Sehr schön, oder?
Ist ja auch ein Bild irgendwie so.
Was ich noch sehr spannend finde, was du hast angesprochen. Du bist jetzt auf Instagram, bist sehr aktiv.
Ich habe vor 2 Wochen angefangen.
Okay. Wirklich. Aber auch jeden Tag etwas ist schon nicht schlecht.
Ja, das fordert mich.
Ich finde das noch spannend, weil also ich mache immer das traurige Erlebnis, dass ich mit Leuten unter meiner Generation rede. Und dann sagen sie mir das unglaublich, es schudert mich immer, wenn ich das höre. Ja, ich habe noch nie ein Buch gelesen. Und ich finde, das ist immer etwas vom Unschönsten, was du mir sagen kannst. Weil ich als Kind habe Bücher verschlungen. Mhm. Wir waren die gäbigsten Kinder in der Ferien, weil wir sind einfach am Restaurant am Tisch gesessen und Bücher gelesen. Ich weiss nicht, welchen Stellenwert haben Kinderbücher heute noch? Wieso ist es so wichtig, dass Kind Bücher gelesen oder vorgelesen bekommen?
Mhm. Ich finde, das Wichtige passiert eigentlich gar nicht im Buch. Das Wichtige passiert zwischen Buch und den Menschen. Also das Wichtigste überhaupt passiert zwischen zwei Menschen, die ins gleiche Buch hineinschauen. Und das ist etwas, wo ich denke, das ist unersetzbar. Das kann ein Bildschirm nicht. Das geht nicht. Das ist ein Privileg vom Buch, dass man es zusammen auftut. Es sieht ja auch jedes wieder anders aus. Ein Kind kann schon, wenn es ganz klein ist, einfach genau das richtige Buch aus dem Gestell nehmen, wo es weiss, genau das will ich heute anschauen. Das kann man mit irgendwelchen Icons auf irgendeinem Bildschirm nicht. Und nachher das Gefühl von zusammenkuscheln, zusammen über ein Bild reden, und zwar vor allem, dass das Kind über das Bild hat. Manchmal ist die Geschichte völlig egal, sondern es geht darum, dass jetzt die Maus oder was der auch immer irgendetwas macht. Und was denkt sie jetzt? Und vorher auf dem anderen Bild hat sie doch noch geblutet am Knie und ist sie jetzt wieder gut? Oder was der auch immer? Und solche Zeug, denke ich, das ist unersetzlich und geht garantiert in die nächste und in die übernächste Generation. Das ist etwas, was wir brauchen, das ist etwas, was bleibt.
Das können wir das YouTube-Video eben nicht bieten, oder? Das ist so Unterhaltung für einen kurzen Moment und dann ist es wieder durch.
Ja, das ist wie der Hamburger im Vergleich zu irgendeinem richtigen, selber gemachten Gemüselasagne. Das ist anders. Der Hamburger hat auch Platz.
Aber trotzdem bist du als Kinderbuchautor in der heutigen, überdigitalisierten Welt manchmal ein bisschen Zugzwang, dass man eben nicht nur Kinderbücher macht, sondern du machst zum Beispiel auch viel Hörspiel. Kommt das ein bisschen daher?
Nein, ich fühle mich gar nicht unter Druck. Ich habe das Gefühl, ich habe da meine Bühne gefunden. Ich mache die Bücher gerne, die Hörspiele. Das ist mehr so wie ein Nebenprodukt oder einfach auch für mal wieder andere Luft zu schnuppern. Aber Bücher, das ist für mich das Heimspiel eigentlich.
Aber du hast natürlich auch ein dankbares Publikum, ausgesucht. Also wenn du jetzt Bücher für Erwachsene schreiben würdest, der Buchmarkt ist schon extrem am Leiden. Mhm. Also da hast du ja schon ein gutes Publikum ausgesucht, wo dir auch immer wird erhalten bleibt. Das kann ich mir fast gar nicht anders vorstellen.
Ja, also es gibt Bücher, Weihnachten mit der Frau Schnauzi, das ist 25, nein, mehr als 25 Jahre her, dass das ist rausgekommen. Und das geht ganz klar in die nächste Generation. Ich bekomme so Feedbacks von, ich habe das wieder gesehen in der Buchhandlung und jetzt habe ich selber Kinder. Meine Mami hat mir es erzählt. Denn es ist wunderschön. Also das ist das, was für mich wichtiger ist als irgendeine andere Auszeichnung, die ich von irgendwo bekomme.
Aber das kenne ich selber. Also eben, wenn ich jetzt wieder mit meinem Gottenmädchen kommen ohne noch zu nerven. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass ich ihr die Kinderbücher weitergebe, die mir als Kind so viel haben bedeutet. Ja. Und deswegen zum Beispiel auch der kleine Prinz ist irgendwie so der Klassiker, den ich ja ganz viel kenne.
Aber warte jetzt mit dem dann noch, bis sie ein
ja,
älter
ja,
ist.
Ja, auf jeden Fall. Zuerst noch die Kleineren, genau. Aber ich meine, es sind so Sachen, die prägen einen ja auch im Verständnis vom Leben. Vielleicht noch an dich, Sieben. Wie oft liest du deinen Töchtern Kinderbücher vor? Wie sehr pflegst du das?
Das ist das Liebste, was sie macht. Und das ist das Liebste, was ich mache. Und ich war selber als Kind ein mega Bücherwurm. Ich habe immer gelesen. Und da, also jetzt ist es meistens leider das Handy, das ich mit ins Bett nehme. Aber Bis vor ein paar Jahren musste ich immer ein Buch haben, um einschlafen zu können. Und meine Tochter schläft jede Nacht unter einem Berg von Büchern ein. Sie hat immer das Buch auf dem Kopf und ich habe schon x Bilder gemacht mit all den Büchern, die sie jede Nacht auf dem Kopf hat. Und wenn ihr Bücher wegnehmen will, die schreckt im Schlaf auf und sagt, nein, ich bin noch am Lesen.
Oh,
ist schön. Ist schön, oder? Ja. So soll es sein.
Ein Bücher geben warm, offensichtlich. Eine Bettdecke und ein Buch oben drüber und dann geht es einem gut.
Wir brauchen keine Heizung mehr, genau.
Also jeder ältere Teil oder jedem Gotti, jedem Grosspapi, der noch ein Geschenk für Ostern sucht, wieso nicht mal ein gutes Kinderbuch? Ihr habt ja jetzt ein paar Inputs bekommen von uns. An dieser Stelle danke ich am Lorenz Pauli viel mal, dass du bist da warst. Merci vielmal.
Merci euch. Ich habe selber angefangen zu denken über diese Sachen. Dadurch, dass ihr mich gefragt habt.
Und allen anderen wünschen wir schöne Ostern. Feiert gut.
Schöne Ostern und lest viel.
Und versteckt das Nestchen im Blumentopf. Das ist super.
Oder in der Gießkanne.
Bis es der Osterhass selber findet.
Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Tschüss.